Sofagebabbel.
Liebe Freundinnen und Freunde des Sofagebabbels, heute sind wir zu dritt auf unserem roten Sofa, denn wir haben zwei wundervolle Gäste hier aus unserer Region, aus dem Main-Kinzig-Kreis zu Gast. Und wir brauchen uns mit den Namen nicht groß anstrengen, wenn es auch zwei Damen sind. Sie heißen einfach beide Margit.
Hallo.
Die Margits genau. Sind heute bei uns auf dem roten Sofa. Schön, dass ihr da seid.
Danke, schön, da zu sein.
Sehr Danke. Schön. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht, haben uns hier so eingerichtet, gell? Und ihr seid bei uns zu Gast, weil ihr, wie wir finden, was ganz Besonderes macht und auch, kann man schon sagen, noch, kann man das sagen, auch besonders denkt, einen besonderen Denk- und Lebensansatz habt. Ihr sagt nämlich nicht einfach nur, wir ernähren uns vegan oder so, sondern ihr sprecht von Veganismus.
Ja.
Ja. Das finde ich interessant, ja, weil sobald hinten irgendwas mit Ismus dran steht, ja, ist es ja mehr als nur irgendwas zu machen, sondern dann merkt man schon, da steckt eine Philosophie dahinter.
Da steckt eine Philosophie dahinter, genau.
Und
genau.
Ich bin jetzt mal gespannt, von euch beiden zu hören, was ist Veganismus? Wie stelle ich mir Veganismus vor als Gesamtansatz?
Ja, das ist natürlich jetzt eine große Frage, muss man schon sagen. Also Veganismus, ich sage jetzt mal, bedeutet für mich, ja, dass ich mich einmal pflanzlich ernähre, dass ich aber auch schaue im Konsum, dass ich schaue, Lederprodukte zum Beispiel abzulehnen, Wolle abzulehnen, Seide abzulehnen, was gibt es noch?
Ja, dass man einfach schaut, allein von der Bekleidung, das ist ja ein sehr großes Thema. Das geht ja beim Veganismus nicht nur um Ernährung, sondern es geht eigentlich schon so um das Umfeld. Das heißt, was für Kleidung schaffe ich an? Ja, dass man da ein bisschen drauf schaut, wie wird Wolle produziert zum Beispiel, wie geht es den Tieren dahinter? Das ist immer wichtig. Und man versucht einfach, einen Lebensstil zu haben, der möglichst wenig Leid erzeugt.
Und da sind wir dann schon wirklich deutlich tiefer drin als nur bei Ernährung. Wenn du schon mit Wolle und Seide beginnst, du allgemein in den Bereich Kleidung gehst, fällt mir auch gleich noch der Bereich Mobiliar ein. Mit was ist ein Sofa gefüllt? Ja, aus was ist sowas? Die Gardinen, ja, ist das eben Seide oder Gott weiß ich. Also ich muss ja wirklich deutlich viel weiter denken, wo ist irgendetwas drin? Und jetzt geht es eben nicht einfach nur platt, das fand ich eben gut, nicht nur platt um alles vermeiden, was vom Tier ist, sondern alles vermeiden, was Leid erzeugt. Das ist ja nochmal deutlich.
Ich sag mal, alles vermeiden, was natürlich sind wir durch unser Leben auf diesem Planeten, erzeugen wir Leid. Auch wir. Wir können natürlich jetzt, das ist illusorisch, sage ich jetzt mal. Aber du kannst natürlich schon auch umweltbewusst kaufen. Wir schauen natürlich auch aufs Tier, ganz klar, aber auch natürlich auf die Menschen. Wie wird es produziert? Wo kommt es her? Es gibt ja viele, viele Punkte, über die man einfach, wir schauen einfach, Veganismus bedeutet für uns, so wenig wie möglich Schaden anzurichten.
Ja.
Ja, aber natürlich sehr auch auf die Tierethik bedacht.
Ja.
Ja, also das ist ja schon unser Haupt, zu sagen, okay, weil wir leben ja in einem sehr reichen Land, wir haben ja hier alle Möglichkeiten und es ist ja relativ einfach, sich pflanzlich zu ernähren. Das ist sehr einfach, das kann theoretisch jeder, der möchte von heute auf morgen, das ist keine Schwierigkeit.
Es
hier
ist
in
auch,
Deutschland oder in den Industrieländern, es gibt ja genügend Nahrung.
Es ist auch nicht teuer, das muss man auch dazu sagen.
Ist auch nicht teuer.
Ja, es ist ja oft so die Idee, wenn ich mich vegan ernähren will, da muss ich ganz viel aufwendige Lebensmittel kaufen. Das ist überhaupt nicht teuer. Wenn man mal schaut, was für Lebensmittel vegan sind. Kartoffeln, Reis, Nudeln. Ja, und dann habe ich zum Beispiel Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen. Das ist auch nichts, was exotisch ist. Das wächst hier halt auch.
Ja. Auch im heimischen Garten sogar. Ja.
Im heimischen Garten.
Wenn man noch die Möglichkeit hat und hätte noch seinen Garten und viele kommen ja auch wieder dahin, ja, kann ja einen ganzen Teil davon sogar selbst anbauen. Vielleicht nicht, was mich das ganze Jahr ernährt, aber wo ich so die Freude des Erntens empfinde. Ja,
das also ist wir
auch
haben einen Gemüsegarten bei uns.
Richtig, und eine ganz neue Erfahrung für viele auch wieder mal.
Ja.
Einfach mal Tomaten auf dem Balkon zu haben und festzustellen, ich gehe morgens dahin und hole mir die gerade rot gewordenen, ja, und was das für eine Freude macht, dass man was gesät hat und am Ende erntet man Tomaten davon. Das kann so einfach sein.
Ja, man sieht auch mal, wie viel Arbeit dahinter steckt und Pflege und kann dann auch eine Wertschätzung, es geht ja auch ein bisschen um Wertschätzung, auch für Lebensmittel, Es wird ja sehr viel Lebensmittel in Deutschland werden verschwendet und weggeworfen. Und ich glaube, wenn man selbst in der Erde rumbuddelt und das selbst macht und dann ja, eine Wertschätzung einfach auch für dieses Wunder, was da aus dem Garten kommt. Ja? Ja. Das ist ja, du machst eine kleine Samen und dann hast du eine tolle Pflanze. Mhm. Das ist ja auch ein Wunder.
Ja, ja. Und das Stichwort Veganismus und dieses Stichwort Leid vermeiden, möglichst wenig Schaden verursachen, finde ich jetzt gerade noch mal besonders spannend. Letztes Jahr diese Flutkatastrophe in Deutschland. Mhm. Es gibt permanent überall auf der Welt Flutkatastrophen, aber es muss einem ja immer erst selbst passieren, bis man merkt, wie existenziell sowas ist. Mhm. Diese Flutkatastrophe, die ja wiederum in einem großen Zusammenhang des Klimawandels steht, ist ja auch eine Form von Leid. Und Klimawandel mit all dem, was ihn so verursacht, da sind wir nicht nur beim Auto, sondern da wissen wir mittlerweile auch deutlich viel mehr, geht es ja auch ein Stück weit um Tierproduktion, um Wasserwirtschaft. Ja, wo auf der Erde werden welche Massen von Wasser bewegt und in die Produktion von Tieren oder Gott weiß was gesteckt. Das ist ja alles ein großer Kreislauf. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, dass eben Tierproduktion, und da reden wir ja von nicht mehr von Aufzucht und Pflege, das ist ja Produktion. Ja. Ja?
Industrielle Massentierhaltung.
Ja, und wenn ich das global betrachte und nehme Klimaentwicklung mit dazu, dann geht es nicht nur um Leid von Tieren, sondern durchaus auch um konkretes Leid von Menschen. Das hat da auf alle Auswirkungen.
Ja, man muss immer sehen, was so eine industrielle Tierproduktion, Tierhaltung Auswirkungen hat. Das ist natürlich nicht nur das Leid der Tiere. Das ist auch einfach diese Umweltbelastung, diese ganze Gülle, die da entsteht. Ja, das belastet dann wieder das Wasser, das Trinkwasser, was wir eigentlich auch haben. Ja. Und die ganzen Futtermittel, die produziert werden müssen, die werden dann oft nicht in Deutschland produziert, sondern zum Beispiel in Südamerika. Sojaproduktion zum Beispiel. Und dafür werden Regenwälder abgeholzt und abgebrannt. Aber diese Soja, das wird nicht für vegane Lebensmittel verwendet, sondern das geht in die Massentierhaltung. Das heißt, da werden Schweine mitgefüttert, da werden Hühner mitgefüttert. Und das halt dann auch hier in Deutschland.
Also dieses Argument, ja, die Veganer und Vegetarier, die da ihre ganzen Sojaprodukte essen, dieses ganze Soja, das braucht ja jetzt auch wieder so und so viel Wasser und sowas, ja. Und das ist ja so unglaublich schädlich. Wie viel, da habt ihr ja, glaube ich, schon deutlich konkretere Vorstellungen als ich, wie viel von dem weltweiten Sojaaufkommen, ja, geht in die Ernährung des Menschen und wie viel ungefähr in die Ernährung von industriell aufgezogenen Tieren?
Naja, es ist nicht nur die Zahl, die ich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, es geht nur in die industrielle Tiermast. Also Soja, Eiweißpflanzen nennt man das im Fachjargon. Eiweißpflanzen werden natürlich überall verfüttert, auch in Milchviehbetrieben ganz in der Nähe. Ne? Also das, so muss man sehen. Also es ist ungefähr so, dass ca. 80% der Sojapflanzen geerntet werden, dann wird das Öl rausgepresst und dann dieser Sojaschrot, Eiweißfutter, das wird verfüttert an Milchkühe, Hühner und Schweine.
Ne? 80%.
Circa 80%. 2% gehen in die direkte menschliche Ernährung. Das heißt Sojamilch, Tofu, Tempeh, also Sojaprodukte. Wobei man aber, das kann jeder, wenn er mal in den Supermarkt geht, einfach mal schauen, wo kommt denn das Soja her. Wenn man jetzt, ich möchte keine Firma nennen, aber so das gängige Soja, was man so jetzt hier auch in den gängigen Lebensmittelläden kauft, kommt meistens aus der EU. Ja. Das heißt, weil das jetzt, was in Brasilien angebaut wird, das ist ja ein genverändertes Soja, was ja so direkt in die menschliche Ernährung in Europa eher verboten ist. Aber als Futtermittel ist es erlaubt.
Also das genveränderte Sojamaterial geht in das Rind, das ich nachher esse und habe mein genverändertes Soja trotzdem gefuttert.
Letztendlich geht es auch ins Fleisch über, das weiß ich jetzt nicht, da bin ich jetzt gar, aber ja, ich mein kann jetzt sich jeder auch, selbst überlegen. Um
Gottes Willen, ich meine jetzt auch nicht unbedingt, dass mich jetzt genverändertes Soja aus Brasilien als Mensch wahnsinnig verändert, das so tief möchte ich auch gar nicht reingehen, das sind noch nicht meine Ängste oder sowas, aber allein diese Vorstellung, ne, dann gebe ich es den Rindern, die ich dann esse, dann kann ich auch gleich selber essen. Ne?
Das muss man sich bewusst sein, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir da ein günstiges Hähnchenbrustfilet kaufe, das ist mit Sojaschrot gefüttert worden und das kommt meistens aus Südamerika.
Ja, es ist ja auch so, was heißt günstig, das ist halt auch immer, es suggeriert natürlich, dass wenn ich ein bisschen mehr Geld bezahle, dass es besser ist. Also der Bio-Fleischanteil ist in Deutschland eigentlich die letzten 20 Jahre nicht unbedingt stark nach oben geschossen. Wir haben 99% des kompletten Schweinefleisch, alle Wurstwaren, alles was wo Schweinefleisch drin ist, ist konventionell. Ja, beim Rind hast du 4% Bio, beim Hühnchen hast du auch vielleicht 2%. Also es ist ja wirklich verschwindend gering. Und wenn auch alle sagen, ja, wir kaufen aber beim Metzger und hin und her, ja, aber...
Und worum es ja seit Jahren immer geht, wenn man so Medien unterschiedlichster Art verfolgt, ist ja immer wieder ein Thema, wie ernähren wir uns in Zukunft? Und das Hauptthema ist ja immer unsere Ernährung Eiweiß. Es geht ums Eiweiß. Protein. Wir brauchen Proteine, brauchen Eiweiße. So. Und deshalb ist ja Fleisch so unverzichtbar, weil da haben wir direkt Eiweiß, das verstoffwechseln wir und dann lebt der Mensch gut, weil wir brauchen ja Eiweiß. Mhm. Jetzt redet ihr von den Eiweißpflanzen, ja, also Soja zum Beispiel oder eben Mais. Auch Erbsen, was auch immer, Mais ganz genau, eiweißreiche Pflanzen, aus denen ich mit meinem menschlichen Körper eben auch Eiweiße ziehen kann. Ja? Genau. Beschränken wir uns jetzt nur mal aufs Eiweiß, nicht auf andere wichtige Stoffe, die man möglicherweise aus dem Fleisch kriegt. Aber jetzt mal Eiweiß. Mhm. Da sagst du, 80% der Eiweißpflanzen, die uns Eiweiß brächten, geben wir erst ins Tier, damit wir dann sagen, ich brauche ja Eiweiß. Also esse ich jetzt das Tier, das vorher das Pflanze. Und euer Ansatz ist ja zu sagen, meine Güte, warum muss ich den Umweg gehen, dass ich Wasser und Energie in Sojaproduktion stecke, die ich dann in das Tier reinstecke, wo nochmal jede Menge Wasser und Energie reinkommt, ja, um am Ende das Tier zu essen. Der direkte Weg, und der wäre wahrscheinlich wahnsinnig entlastend für die ganze Welt und für viele Bereiche jetzt, ja, Wasser, Umwelt, CO2, Methanausstoß, was auch immer alles, wäre es doch eigentlich sinnvoll, dass die 80% Eiweißpflanzen einfach direkt zu essen.
Genau.
Wir können auch 100% essen.
Weil Linsen, Kichererbsen, Bohnen, also das ist ja auch was, was auch hier wächst. Also das finde ich immer sehr spannend. Man denkt immer, dass
Sojabohnen wachsen auch
in Deutschland. Das wächst hier nicht, aber es zum Beispiel, wir haben jetzt letztens bei einem Bauern in der Wetterau unseren Jahresvorrat an Kichererbsen und Linsen und Bohnen geholt, weil der baut es dort an. Und ich finde es toll, es wächst nicht nur die Linsen in der Türkei, sondern das wächst in der Wetterau.
Also wir müssen bei Soja auch nicht immer gleich denken, große Plantagen in Afrika oder in Südamerika, die dort das Wasser wegklauen, kann man auch hier.
Absolut.
Also Österreich zum Beispiel, Kärnten, wir sind schon dran vorbeigelaufen, Demeterfelder, ja, da wachsen Sojabohnen. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn jetzt, ich sag mal, viele Menschen, sehr viele Menschen, das so machen würden und würden halt nicht mehr den Umweg Tier gehen, sondern würden direkt die Pflanzen konsumieren, um Proteine und Mineralien und also um sich zu ernähren, sage ich jetzt mal, dann würde natürlich, brauchten wir ja auch nicht mehr so viele Felder, weil wenn du einem Tier was fütterst, das Tier hat ja einen Stoffwechsel. Mhm. Das heißt, vieles von den Kalorien geht ja verloren durch den Stoffwechsel der Tiere. Das, was wieder Gülle und Mist und ne, wissen wir wer was isst, kommt auch was raus. So, das heißt, dann brauchst du ja gar nicht mehr diese wahnsinnigen Monokulturen. Man könnte dann wieder renaturieren. Wälder sind wichtiger als Weiden. Ja, weiß, kann jeder heute googeln. Ja, weil wir brauchen Bäume auf diesem Planeten, um auch unsere Klimaziele zu sprichst von Flut und hin und her. Das wird die nächsten 20 Jahre nicht besser.
Großes Thema Regenwaldabholzung zum Beispiel.
Auch hier bei uns
zu Hause. Das ist die Klimaanlage für die ganze Erde.
Ja, nicht nur der Regenwald, auch hier bei uns. Wir haben ja 90% der Moore sind trockengelegt worden, um halt auch Weideland zu bekommen. Ja. Und wenn wir jetzt wieder renaturieren, weil wir wenige Tiere haben, dann kann man einfach auch, es muss ja überall auf der Welt, der Regenwald, das ist, der ist unwiederbringlich fort. Also diesen Urwald kriegen wir nicht mehr in der Form zurück, das muss einem klar sein. Ja, der ist vernichtet. Aber das, was noch da ist, das sollte jetzt nicht vernichtet werden und da muss man einfach... ja, mal über den Tellerrand hinausschauen. Was soll ich sagen?
Über den Tellerrand ist aber ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil wir bewegen uns auf dem Teller. Ja. Und ich will mal zu diesen Kalorien zurück, weil das kann man ja in Zahlen auch ganz gut deutlich machen. Wer sich auf die Waage stellt und eine Top-Waage hat und vorher seine Größe und alles schon eingegeben hat, der bekommt dann auch von der Waage ausgespuckt, wie viel Kalorien er jetzt heute essen sollte, ja, um das Ergebnis nicht noch weiter zu steigern. Ja, eine super Waage, die sagt mir dann morgens 2000 und noch was Kalorien darf ich heute futtern. Ja, oder sollte ich, wenn ich bei diesem Gewicht bleiben will? Ja. Man sollte dann schon von sich aus vielleicht mal so 100 oder 200 abziehen. Wäre vielleicht nicht schlecht, aber gut. Und diese Kalorien, ist klar, das ist mein Brennstoff, ja, damit der Motor läuft. Ja. Ja. Und diesen Motor, diesen Brennstoff, sagst du, haben die Tiere ja auch. Und das kann man ja, finde ich, cool vorrechnen, ne? Dass ich ja nicht erst den einen Motor laufen muss, um mit dessen Energie einen anderen Motor laufen zu lassen, sondern man kann ja direkt in den einen Motor investieren. Wie viele Kalorien, hast du gesagt, muss ich in ein Tier stecken? Also wie viele Kalorien muss ein Tier erst verbrennen, damit ich eine Kalorie habe?
Von dem Tier.
Von dem Tier.
Als, ich sag mal, vom Fleisch, Milch oder Eier. Mhm. Da eine tierische Kalorie, also wie viele pflanzliche Kalorien brauche ich, um eine tierische Kalorie herzustellen? Man sagt ungefähr 3 bis 7.
3 bis 7 Kalorien, muss ich erstmal investieren.
Füttern an das Tier.
An das Tier, dass ich dann eine Kalorie aus dieser Tierenergie, aus dem Tierenergiematerial,
Fleisch, Milch oder Eier,
gewinne. Ja? Mhm. Also völlig verrückt, diese 3 bis 7 Kalorien kann auch direkt futtern, ja, und ich habe nur einen Motor laufen lassen.
Überleg dir das mal bei Milliarden Menschen.
Ja. Und also, bei 2000 Kalorien, die ich brauche. Ja. Also wenn ich jetzt die 2000 Kalorien hochrechne, und das jetzt mal 3 oder mal 7 im Maximum, ja, das habe ich vorher alles verbrannt an Energie, um an meine Energie zu kommen.
Also man sagt ungefähr so, 70% der weltweiten Ackerflächen werden zum Anbau von Tierfutter benutzt. Dabei ist aber, dass die tierische Kalorie gibt nur 18% des Tagesbedarfs. Ja. Das heißt, du tust alles Mögliche anbauen, um nur 18% deines Kalorienbedarfs mit tierischen Produkten zu decken. Weil der Mischköstler oder die Mischköstlerin, die essen ja auch Salat und Kartoffeln. Die Menschen, die jetzt mischköstlich sich ernähren, die essen ja nicht nur tierische Produkte. Ja.
80% der Weideflächen.
Circa 70 bis 75.
70 bis 75% der Weideflächen um 18%.
Ackerflächen
nur, nicht die Weideflächen, um an 18% meiner Tagesernährung zu kommen. Ja? Genau. Also eigentlich ökonomisch gesehen, jetzt gar nicht mal ökologisch, auch ökonomisch gesehen, relativ schwachsinnig eigentlich.
Und alles. Das sind so verschiedene Aspekte, die man im Veganismus hat. Das ist einmal das Ökonomische, das ist das Ökologische. Das ist auch das Gesundheitliche, weil es ist natürlich so, dass ich eigentlich der Körper kann pflanzliche Eiweiße besser verstoffwechseln und die sind eigentlich auch gesünder. Ganz viele, also die ganzen Zivilisationserkrankungen, das heißt jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, diese ganzen Gelenkerkrankungen zum Beispiel, rheumatoide Erkrankungen, da ist es völlig kontraproduktiv, tierische Eiweiße zu sich zu nehmen. Und die fördern auch diese Zivilisationserkrankungen. Das heißt, auch vom gesundheitlichen Aspekt macht es Sinn, sich pflanzlich zu ernähren. Und dann haben wir natürlich noch den ethischen Aspekt.
Genau, also der vierte Aspekt ist dann ganz wesentlich nochmal der ethische Aspekt. Ihr habt gesagt, ihr habt jetzt in der Wetterau euren Jahresbedarf an Kichererbsen.
Linsen, Berglinsen, also wir haben Kichererbsen, rote Linsen und Berglinsen.
Genau. Jetzt fragt sich die geneigte Zuschauerin, der geneigte Zuschauer, warum brauchen die Damen denn einen Jahresbedarf? Ja? Na klar, ihr müsst euch ja auch ernähren, gell? Aber du hast so ein schönes Shirt an, die Margits. Ja. Die Margits tragen ja nicht nur eine Botschaft in die Welt hinaus und sagen, Veganismus ist toll, sondern die Margits tragen ja im wahrsten des Wortes, schicken auch die Botschaft in die Welt hinaus.
Schmeckt auch gut.
Ja, ist
lecker.
Ja? Ja. Was hat es denn mit die Margits auf sich?
Ja, also die Margits, wir heißen ja beide Margit, deswegen ist der Name war ja schnell gefunden. Die Margits halt.
Weil wir meistens als die Margits laufen.
Es sind einfach die Margits.
Genau. Das sind die Margits, ja. Mhm. Ja, und wir haben vor 10 Jahren angefangen, uns vegan zu ernähren und hatten dann auch, gab es Veranstaltungen, Tierrechtsorganisationen. Und wir haben immer so gedacht, was kann man mal anbieten zum Essen? Ich sage jetzt mal, wie auf dem Volksfest, die Leute essen eine Bratwurst mit Senf, das isst man so aus dem Brötchen, das Es habe ich selbst sehr gerne gegessen.
Ja.
Das war einfach, es ist praktisch, es ist so schön zünftig. Ne?
Ja.
Und dann haben wir gedacht, was kann man da so machen? Und dann haben wir halt diese Sojasteaks gefunden in dem Sinne und haben die auf diesen Veranstaltungen angeboten und das ist sehr, sehr gut angekommen. Die Leute haben uns die aus den Händen gerissen. Es gab auch noch lange nicht so viele Alternativen wie heute im Supermarkt.
Ja.
Du hast wenig bekommen. Online vielleicht ein bisschen was. Also es gab vor 10 Jahren noch nicht so viel. Und dann wurden wir halt immer gefragt, boah, kann man die bei euch kaufen? Wie ist das? Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen halt einen Online-Shop und vertreiben Fleischalternativen.
Okay, Fleischalternativen, ihr selber besorgt. Also ihr besorgt, war das der Urgedanke? Also ihr besorgt das, habt das dann und habt ein Portfolio und könnt dann an Interessierte das weiter verkaufen? Oder was sind das, wo kommen die her, die ihr da vertreibt, diese Soja oder diese Fleischalternativen?
Genau, Fleischalternativen, das heißt, wir arbeiten mit texturiertem Soja. Das heißt, es wird aus entfettetem Sojamehl hergestellt. Und das ist ein Verfahren, das kann man sich ein bisschen wie Popcornherstellung vorstellen. Das heißt, das Sojamehl wird etwas verarbeitet und dadurch bekomme ich Rohlinge. Das sieht zum Beispiel bei den Sojasteaks, das sind Viereckplatten, das sieht ein bisschen wie Knäckebrot aus.
Ich habe Sojamehl und mache da draus jetzt quasi einen Teig, einen Braps.
Ja, nicht ganz. Also es wird industriell schon verarbeitet.
Ja.
Das heißt, von der Idee kann man sich vorstellen, das wird so aufgepoppt. Und dadurch bilden sich auch wirklich so Fasern.
Ja.
Und das hat dann eine Konsistenz. Also wir kaufen das trocken ein und wir verarbeiten das dann.
Okay.
Und wir produzieren einmal die Steaks. Das sind sozusagen viereckige Platten. Wir haben uns damals bewusst dafür entschieden, wir nennen es vegane Sojasteaks, damit die Leute wissen, was ist es. Weil man sagt ja immer, wieso müssen das heißen wie Wurst, wie Fleisch? Dass man eine Idee dazu hat. Wir hätten das auch pikant gewürzte Sojaplatten nennen können, aber
Sojaplatte
jetzt
halt auch
hört sich nicht so schön an.
Uns vorstellen.
Ja. Ich meine, und deswegen, das ist ja immer eine spannende Frage. Ja, da wollen sie vegetarisch oder vegan sein und dann nennen sie das Steak. Da sollen sie doch zu stehen, dass sie kein Steak essen. Dann habe ich nämlich tatsächlich mal, irgendwann denkt man ja doch immer vielleicht eine Ecke weiter, auch gedacht, es geht ja nicht darum, dass man sich jetzt vorstellt, wie schön es wäre, ein Steak zu haben, aber naja, es ist halt doch nur Soja, sondern ich dachte, es geht einfach nur um die Formbeschreibung.
Naja,
bei Steak stelle ich mir eine Form vor, bei einer Wurst stelle ich mir, wenn es heißt eine vegane Frikadelle, dann weiß ich, was die Form ist.
Genau.
Und passt aufs Brötchen. Ja?
Genau. Du musst halt auch sehen, wir beide, und ich kenne sehr viele vegan lebende Menschen, wir haben ja aufgehört, tierische Produkte zu essen, aus ethischen Gründen und nicht aus geschmacklichen Gründen. Mhm. Und wir sind ja dankbar und froh, dass es Möglichkeiten gibt. Wir sind ja auch, ich habe ja über 40 Jahre Fleisch gegessen. Ja, das heißt, dass ich wieder ähnliche Geschmäcker, die ich von meiner Kindheit, von meiner Jugend her kenne, dass ich ähnliche Gerichte machen kann und halt einfach diese Fleischkomponente raushaue oder Käse oder Milch. Es geht ja nicht nur um Fleisch, es geht ja auch um Eier, um alles Mögliche. Und dass man das wegnimmt, aber man kann trotzdem sein Menü essen und mal lecker grillen zum Beispiel.
Seine Geschmacksgewohnheiten. Geschmacksgewohnheiten. Also es geht jetzt bei einer veganen Frikadelle, wenn ich einfach mal bei Frikadelle bleibe, zum einen um die Form und zum anderen aber auch ein Stück weit um die Konsistenz und es geht ein Stück weit um das Gewürz. Dass ich die Vorstellung Frikadelle eben auch alles das Schöne, was ich mit Frikadelle, mit Bratwurst, mit Steak verbinde, eben auch so haben kann.
Genau.
Ja, es ähnlich
geht halt, immer um mal ähnlich, das Bissgefühl.
Ja.
Den Geschmack.
Ne? Ja.
Darum geht es einfach. Und das machen wir halt. Wir bieten einfach vegane Fleischalternativen oder Alternativen an. Das heißt, wir haben Sojasteaks und die kann ich entweder in der Pfanne, also sie sind pfannenfertig, die kann ich einfach in der Pfanne braten, die kann ich auch toll grillen im Sommer, super. Wir haben Schnetzel, also Gyrosart zum Beispiel, Hähnchenart und wir haben Schnitzel. Das heißt, das sind richtig frisch panierte Schnitzel. Und das ist so das Besondere bei uns, da sind keine Konservierungsstoffe drin oder irgendwelche Aromastoffe, sondern das ist immer frisch gemacht. Das ist wie an der frischen Theke und das kann man bei uns halt im Online-Shop bestellen.
Wie stelle ich mir das vor? Also ihr habt jetzt, also so, wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein veganes Steak von den Margits, sind das dann wirklich rechteckige Platten? Oder
so.
Macht ihr dann schon auch, also aber schon wirklich diese kantige Platten
vor? Die sind viereckig.
Kantige Platten
vor. Also so eine kantige Platten. Also
viereckige
Schnitte. Also hätte ich auch noch so.
Also ihr schnitzt da jetzt nicht schöne Steaks raus. Ja? Nur, dass
Nein,
man die Vorstellung
also optisch,
hat, das sind schon so Platten.
Ja,
es sind so Platten, die aber wirklich auch von der Struktur Die sind jetzt halt ganz glatt oder so. Ja, also nicht wie so ein Tofu-Faser, sondern ein bisschen faserig. Und das ist auch wirklich so, wenn man das aufschneidet, das hat ein tolles Bissgefühl. Wir marinieren das halt ordentlich gut.
Würzig. Ihr mariniert das, das ist mir jetzt spannend. Also was macht denn ihr da jetzt? Ihr habt diese Platten, die kriegt ihr so?
Genau, die kaufen wir im Großhandel ein. Das ist Trockenware. Das wird dann mit heißem Wasser überbrüht. Die müssen erstmal aufgehen. Dann pressen wir die aus und dann marinieren wir die.
Das heißt, marinieren, die werden dann auch richtig eingelegt, die bleiben und die nehmen dann richtig den Geschmack da.
Genau.
Was habt ihr für Marinaden?
Ja, also wir haben natürlich, gut, die werden wir jetzt, ich hoffe, das verstehst du, das ist ein bisschen unser Geschäftsgeheimnis. Also wir
nein, ich sollte nicht sagen, dass wir ein Rezept, wie ihr sie macht, sondern nur welche Marinaden.
Also wir haben einmal die für Steaks,
So eine Steak-Marinade.
Also wir haben
rote, pfeffrige, Kräutermarinade gibt es auch so.
Für Steak haben wir nicht so die
Kräuter. Mehr ein bisschen grünlich, weißt du?
Ja, also wir haben zum Beispiel, also Steak, da haben wir natürlich Gewürze drin und wir legen da auch dass wir sehr hochwertige Gewürze haben. Mhm. Wir haben eine eigene Steakmischung an. Also wir haben die selber kreiert. Wir lassen uns
Steakmischung.
Genau, die lassen wir uns anfertigen von einem Gewürzhandel hier in der Nähe, die sehr hochwertige Gewürze haben. Mhm. Und da sind so klassische Gewürze drin, die man halt auch in einem Steak drin hat. Also schön würzig, Rauchpaprika,
also keine Aroma.
Solche Sachen, genau. Und zum Beispiel bei unseren Gyros-Schnetzeln, da haben wir dann richtig, da sind auch getrocknete Kräuter mit drin und so. Also das ist schon richtig.
Also gut. Ihr denkt euch das schon richtig aus, macht das selbst, mariniert das, legt das ein und dann wird es abgepackt und dann kann ich es bestellen.
Genau, das wird dann vakuumgezogen, abgepackt. Wir haben verschiedene Größen. Also ich sage jetzt mal beim Steak ein Viererpack oder ein Zehnerpack. Und dann bestellt man das über den Online-Shop und dann haben wir einen schönen ökologischen Kühlversand. Da haben wir auch geguckt, dass wir da halt ökologisch sind. Bei dem Vakuumziehen, es gibt noch keine Tüten, die plastikfrei sind. Also das gibt es noch nicht. Ja. Genau. Aber wir haben jetzt bei den Kühlakkus und bei den Verpackungen schon drauf geachtet und dann bestellen die Leute das im Online-Shop und dann schicken wir deutschlandweit.
Von wo, das wäre jetzt die nächste Frage, von wo überall wird bestellt? Wo kommt das
Deutschland? Also Nordsee, Norddeutschland überall. Bis nach Bayern, also kreuz und quer.
Wirklich. Aber deutschsprachiger Bereich, Österreich, Schweiz noch nicht, so weit seid ihr nicht.
Ach so, es dauert zu lang mit der Postversand. Genau. Wir haben da wir ohne Konservierungsstoffe arbeiten, sind unsere Produkte nach Herstellung ca. 7 Tage haltbar. Die können danach super eingefroren werden, aber bis nach Österreich, wir haben einmal nach Österreich verschickt, das dauert zu lang. Die Akkus, die wir haben, die halten 72 Stunden wunderbar kühl.
Und das schafft der deutsche Paketdienst so ungefähr, dass er in den 72 Stunden innerhalb von Deutschland kommt, aber jetzt über die Grenze, dann wird schon kompliziert.
Da müsste man mit Express verschicken und auch das, da ist trotzdem noch die Lieferzeit zu lange. Und was wir immer machen, wir produzieren nach Bestellung. Dadurch haben wir natürlich auch keine Sachen übrig, das ist auch sehr ressourcenschonend. Das heißt, jemand bestellt bei uns im Shop Sojasteaks oder die Schnetzel oder Schnitzel und dann bearbeiten wir das und dann wird es versendet.
Jetzt nochmal so zur Grundvorstellung. Ihr habt gesagt, so seit ungefähr 10 Jahren ernährt ihr euch vegan. Mhm. Wann kam euch die Idee, da aus Rohmaterial etwas herzustellen für andere?
Das kam ein bisschen durch diese Aktionen, die wir gemacht haben. Also wir haben halt natürlich auch ein veganes Umfeld, sind halt dann auch auf Tierrechtsveranstaltungen gegangen. Da wurde dann auch Essen angeboten. Und dann haben wir irgendwann mit unserer Gruppe, sage ich jetzt mal, gesagt, ach, wir können da auch mal was machen. Mhm. Und dann sind wir dann auf diese Steakbrötchen gekommen. Da haben wir quasi unsere Steaks im Brötchen mit Senf und Ketchup, ganz klassisch angeboten. Genau. Und die wurden uns förmlich aus den Händen gerissen, man muss es so sagen. Ja. Ne? Und dann wurde halt gefragt, gibt's das, macht ihr das? Und dann haben wir uns halt überlegt, machen wir es halt einfach.
Also schon viele Jahre jetzt, die ihr das selber?
Das hat sich eigentlich so entwickelt und Ende 2019 haben wir dann gesagt, wir machen einen Shop.
Ende 2019.
Genau. Also, und wir machen das nebenbei.
Ja, denn ihr seid beide eigentlich im Hauptberuf, seid Vollzeit berufstätig und wie stelle ich mir denn jetzt das vor, eure vegane Großküche, die deutschlandweit pflanzliche Eiweißsteaks verschickt, wann macht ihr das denn?
Am Wochenende.
Sonntags. Wir produzieren sonntags.
wie andere sonntags eben so
gucken. Genau, sonntags nachmittags
in den Keller. In euren Keller.
Genau. Unsere Gastroküche, das ist eine abgenommene Gastroküche natürlich. Wir haben auch zum Beispiel das auch mit einem Lebensmittelinstitut natürlich überprüft, wie lange ist es haltbar. Wir haben die Etiketten genau berechnen lassen. Also das ist ja ganz wichtig, dass es so seine Ordnung hat, dass es auch hygienisch einwandsfrei ist. Und wir haben in unserem Kellerraum haben wir eine abgenommene Gastroküche und da produzieren wir dann sonntags die Bestellungen und schicken das dann montags raus.
Also alles drum und dran, wie wenn ich mir halt Gott weiß was von Gott weiß wo bestelle, ganz hochoffiziell wird das bei euch produziert und abgenommen und Label und hin und her.
Genau.
Und dann werkelt ihr da sonntags und genau, arbeitet die Bestellungen ab, die so die Woche über reingekommen
genau,
sind.
Genau, sonntags morgens um 9 ist unsere Deadline. Alles, was bis Sonntagmorgens 9 Uhr kommt, wird dann bearbeitet. Sonntag, manchmal auch noch Montag dazu, ja. Je nachdem, wie viel es ist. Und ja, dann werkeln wir.
Wahnsinn. Wie andere halt sonntags im Hobby nachgehen und was weiß ich, dann den ganzen Tag sich an den See setzen und angeln oder so. Da
Angeln finden wir ja auch nicht irgendwie scheiße.
Genau. Ja, man könnte auch so am See sitzen, man muss niemanden töten.
Ja, richtig, ganz genau, der arme Fisch. Gell? Dann macht halt seid ihr in eurem Keller und geht eurem Hobby nach und
machen vegane Steaks.
Verschickt vegane Steaks. Gibt es eine grobe Vorstellung jetzt, wie viel schaffe ich denn an so einem Sonntag? Also wie viele Leute bestellen da? Habt ihr da schon so eine Größenordnung, dass man sagt, ja, wir haben da Sonntag schon wirklich randvoll, wir produzieren so und so viele Steaks, gibt es da so, oder eigentlich nur Steaks oder auch andere Sachen?
Ja,
Gyros
ja.
Habt ihr gesagt?
Mhm. Genau.
Schnetzel so, Gyros?
Mhm. Ne? Ja, genau. Wir haben also unsere Steaks, dann haben wir diese Gyros und Hähnchenart, das sind so geschnetzelte. Mhm. Einmal so ein bisschen Curry-mäßig und die anderen so Gyros-mäßig. Dann Wiener Schnitzel, das heißt die Steaks paniert, aber nicht wieder anders gewürzt. Und dann haben wir noch eine Barbecue-Soße. Eine vegane.
Genau, die wird auch immer so frisch gekocht.
Die machen wir frisch, genau.
Und jetzt haben wir eine Mengenvorstellung, was da mittlerweile so rausgeht an so einem Montag?
Also ich sag mal so, wir können, und das machen wir auch, wir können schon mal so 150 Steaks und dann 4-5 Kilo Geschnetzeltes und vielleicht nochmal 20 Schnitzel. Aber dann sind wir auch schon, weil die Schnitzel zum Beispiel, die mache ausschließlich ich. Das ist Handarbeit, das ist... Das dauert Zeit. Also wenn ich 20 Schnitzel mache, da stehe ich 2 Stunden.
Jetzt, wie ist denn das? Seit 2019 fangt ihr an und verschickt das, macht das so quasi, mehr oder weniger professionell dann ja tatsächlich. Gibt es da irgendwie ein Wachstum? Kommt ihr da irgendwo auch an eine Grenze, wo ihr sagt, da gibt es auch mal eine Bestellung, wo wir sagen, diese Woche nicht mehr, erst nächste Woche? Also wächst da was? Spürbar?
Ja, also es kommt darauf an, wie die Werbung läuft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben auch immer noch mal, aber da kam halt Corona dazwischen, wir waren zum Beispiel 2019 auf der Veggie World, das ist eine vegane, nachhaltige Messe. Und da hatten wir so einen Start-up-Stand und danach ging das Ganze natürlich wumms hoch. Ne?
Ja.
Oder wir waren jetzt auch in der Zeitung gewesen und danach zuck, bist du auch wieder nach oben. Mhm. Wir haben dann schon, wo wir halt nicht nur sonntags produzieren, wo wir sagen, wir müssen den Samstag und den Montag noch mit dranhängen.
Oh,
ja, dann haben wir schon, ich sag mal, dann sind wir schon, wo wir gut zu tun haben.
Ja.
Genau. Ja. Wir hatten auch mal eine Anfrage von Max, das Marktmagazin. Und das habe ich dann gesagt, na, das ist einfach, ich hätte mich gern mit denen unterhalten, aber...
Aber wenn man sich vorstellt, was dann passiert,
genau,
ne?
Genau. Also wir haben so zum Beispiel unsere Klassiker, so ein Kennenlernpaket, ja, da haben wir alles drin, was die Markets machen, in kleinen Verpackungseinheiten und das wird halt sehr gerne bestellt. Und, aber wenn ich dann, wenn uns dann 1000 Kennenlernpakete... Das schaffen wir nicht.
Ja. Nee, genau. Da braucht es noch eine Margot und eine Marie-Louise dabei, gell, die genau. Dann auch noch da stehen.
Auch hier kommen.
Ja. Genau.
Es gibt halt nur die Margit.
Ja, richtig. Dann
es gibt nur die Margit.
Genau.
Ja, es ist halt auch so, es ist ja auch einfach so ein bisschen aus der Idee heraus entstanden. Und,
es ist ein Hobby und ihr wollt auch jetzt da...
Gewinnbringendes Hobby, sagen wir es mal
genau.
So.
Genau. Und ihr
ich
wollt
meine,
da jetzt auch
jetzt nicht drauf oder so.
Richtig. Ne? Ja, und ihr wollt jetzt auch nicht da das mega Geschäft machen und irgendwann mal euren Beruf aufgeben, sondern das soll aktuell auf jeden Fall ein Hobby bleiben.
Ja, wir waren, aber Corona hat uns da auch ein bisschen ausgebremst. Wir sind jetzt einen anderen Weg gegangen. Wir haben uns jetzt 2 Hunde angeschafft. Und sind natürlich für die beiden da und
genau,
werden wir auch nicht mehr diese Außenevents in der Format. Natürlich war der Gedanke da, Foodtruck hin und her.
Ja, das
aber,
größer.
Ja, aber genau. Wenn man heute mal in den Supermarkt hineingeht, sieht man schon auch, das Angebot wächst stetig und ist auch gut
es
so.
Es gibt tolle Sachen, darüber, ja. Genau, es gibt tolle Sachen und ja. Wir haben halt so wirklich so eine Nische. Das heißt, wir haben wirklich frische Produkte, die nicht lange haltbar sind, die aber halt wirklich sehr qualitativ hochwertig sind, mit tollen Gewürzen, wenig verarbeitet. Und das ist so das Besondere.
Sehr persönlich. Es ist ja wirklich eine sehr persönliche Sache, eure Rezepturen und so, ja. Was sehr Unmittelbares auch. Ich weiß, von wem ich es bekomme. Ja, und ich weiß, die haben das jetzt am Sonntag gemacht. Genau, da steckt schon noch mal viel mehr drin, als was Veganes im Supermarkt zu kaufen.
Genau, wo ja auch. Ja? Bei die veganen Sachen im Supermarkt, da stecken ja auch Industrien dahinter. Du auch hast ja heute sehr viele Fleischalternativen, die von Fleischfirmen gemacht werden. Ja, und das ist natürlich,
um
jetzt den Veganismus es ist ein bisschen so, und halt auch so. Um den Veganismus, was jetzt dahinter an Philosophie steht. Ich als Veganer oder Veganerin, ethische Veganerin, Tierrechtsaktivistin vielleicht, wenn ich das noch sage, kaufe ich jetzt von einer Firma, die noch 2000 Tiere am Tag oder 20.000 Tiere killt, aber auch nochmal so eine Fleischalternative da auch nochmal abzieht. Das muss jeder selbst entscheiden.
Und das ist natürlich also, so zweischneidig sozusagen, weil einerseits ist es natürlich toll, weil je mehr pflanzliche Produkte, vegane Produkte auf dem Markt sind, umso einfacher ist es einfach auch. Und zum Beispiel viele von unseren Kunden sind Allesesser, die sagen einfach, ich will weniger Fleisch essen und das ist eine tolle Alternative für mich. Genau. Also das ist wirklich ein Großteil unserer Kunden. Und wenn ich es natürlich leicht habe, auch im Supermarkt, was mitzunehmen. Das ist super. Und man muss halt immer so ein bisschen schauen, wer macht es. Und es ist einerseits toll, dass viel angeboten wird, und andererseits sieht man aber auch, welche Firmen dann dahinter stehen.
Das ist dann so zweischneidig. Also da auch mal ein bisschen noch mal bewusster gucken. Ja? Du hast gesagt, gewinnbringendes Hobby ein Stück weit und es geht auf Null aus. Also man legt nichts drauf oder so. Gewinnbringend schon in dem Sinn. Also ihr verdient ja schon was damit. Und da ist vielleicht auch noch mal spannend zu sehen, dass die Margits auch hier ihrem ethischen Ansatz treu bleiben, ja, und sagen, wir machen das nicht nur, damit wir uns noch einen zweiten und einen dritten Großjahresurlaub leisten können, sondern ihr lebt den Veganismus. Ja, geht ja auch gar nicht, weil ihr sonntags ja endlich in den Keller müsst. Aber ihr setzt da noch weiter an. Was macht ihr denn jetzt mit einem guten Teil dieses Geldes, was ihr da verdient?
Also einen Großteil unserer Einnahmen spenden wir. Wir haben 3 Lebenshöfe, die wir unterstützen. Das heißt, wir haben Patentiere. Wir haben zum Beispiel Rinder, die wir mit unterstützen. Also wir unterstützen einfach die Lebenshöfe, dass diese Tiere gut artgerecht dort leben können. Wir haben Hühner, die aus Legebatterien stammen, die wir unterstützen. Und wir haben auch zum Beispiel 2 Schafe, die wir unterstützen, die als kleine Lämmchen bei einem Schäfer jetzt in dieser Jahreszeit draußen geboren wurden. Das eine hat ein Bein gebrochen gehabt und die wären einfach da liegen geblieben und gestorben. Und eine Tierrechtlerin, ein Tierfreund hat das einfach entdeckt und hat die gerettet. Und die wohnen jetzt zum Beispiel in Hanau im Tierrefugium. Und das unterstützen wir einfach. Das finden wir toll.
Diese Hühnergeschichte ist auch ganz spannend. Ne? Also, dass ein Huhn auf einem Lebenshof weiterlebt, das mit Sicherheit nicht mehr leben würde unter normalen Umständen, macht uns da mal ein bisschen noch was dran. Also, die Vorstellung, um welche Hühner geht es da?
Genau, also wir sind Paten von 15 Ex-Legehennen. Das heißt, das sind Legehennen, die halt Eier gelegt haben. Und man muss das halt wissen, dass Hühner, ein Vogel, dass die jeden Tag ein Ei legen, ist also nicht normal und nicht natürlich, sondern hingezüchtet. Und das kostet auch den Tieren etwas. Das heißt, die müssen ja eine Eierschale bilden und dann nehmen die ganz viel Kalzium aus ihren Knochen. Rundum ist so ein Huhn nach einem Jahr platt in der Legebatterie.
Ja, gesundheitlich am Ende. Ja. Und die Legeleistung lässt nach und deswegen werden die sozusagen ausgestallt. Das heißt, die werden rausgenommen und werden dann geschlachtet und vielleicht noch als Suppenhuhn verwertet oder die kommen ins Tierfutter. Also so werden die eigentlich verwertet. Und es gibt Vereine, die sich da stark machen und bestimmten Teil von den Hühnern übernehmen und die dann zum Beispiel vermitteln. Und solche Hühner kommen dann zum Beispiel in den Lebenshof. Das heißt, dort haben die nochmal die Möglichkeit, vielleicht noch 2, 3 Jahre zu leben. Ich meine, wenn man überlegt, wie alt kann so ein Huhn werden?
Ja, auch können auch 16 Jahre alt, aber ja. Diese Hühner nicht. Das sind ja Hybridhühner, die sind gezüchtet für Leistung, ja, und dann kommen die da an, das kennt der ein oder andere vielleicht auch, dann haben die keine Federchen mehr, dann kriegen die so kleine Pullis an, ja, dass die halt warm gehalten werden und die brauchen ja auch Futter und um die muss sich gekümmert werden und wir haben, wie gesagt, diese Zahl 15, dann sterben wieder welche davon, da kommen wieder neue mit rein und so haben wir immer halt diese 15.
Den Unterhalt für 15 Hühner,
genau,
den tragt
genau,
ihr den tragen dadurch. Wir.
Genau.
Und dann die haben erstmal Pullis an, ja, aber das ist auch eine spannende Geschichte, wenn so ein Huhn nach einem Jahr eigentlich völlig kaputt ist, ja, und eigentlich mehr der Industrie dann zum Opfer fällt und nicht mehr lebenswert ist und es hat tatsächlich das Glück, auf so einen Lebenshof zu kommen, dann vegetiert das ja nicht dahin, sondern das entwickelt sich auch nochmal. Ja. Ne?
Das lernt Gras kennen, das lernt Dinge kennen, die es ja in so einem riesigen Stall, und das ist ja immer, wenn dann Bodenhaltung steht, ja, das muss man sich mal vorstellen, das sind riesige Hallen, wo aber Massen an Tieren sind, das heißt, die haben auch ganz wenig Platz und die kommen dann wirklich mal raus, lernen Gras kennen, lernen die Natur kennen und leben auf einem Bauernhof, auf einem Lebenshof und können sich da richtig entwickeln, was so ein Huhn halt machen kann. Ja.
Und entwickeln auch wieder Federn so richtig. Also das wächst dann ja auch alles wieder, das wird dann, genau, und das flackert dann so fröhlich da vor sich hin.
Genau, und im besten Fall hat es dann noch ein paar Jahre.
Legt das doch noch Eier? Das legt doch auch Eier weiter, ne?
Ja, das legt Eier.
Das wird dann langsam auch, die kriegen
ja... Die können nicht Eier legen.
Genau, das kann man mit der Fütterung ein bisschen steuern. Also da gibt es ja, wenn die in der Masse, also in der Produktion sind, dann kriegt es so Legemehl, heißt es. Also da sind bestimmte Sachen drin, die das noch unterstützen. Das wird dann nicht mehr gegeben. Und die müssen dann langsam einfach auch wieder da sozusagen abgewöhnt werden.
Ja, ja. Aber das legt dann halt das Ei, wenn es will halt. Ne? Wenn es das Futter so hergibt, dann
also an dem Lebenshof. Also es ist nicht so, dass das jetzt so romantisch ist. Also es ist schon auch ein industriell hingezüchtetes Lebewesen.
Nein, ich meine auf dem Lebenshof.
Ja, es lebt, ja. Aber
da ist es dann, ne, dann kriegt es normale Ernährung und dann kommt halt das Ei raus, wenn es dann halt...
Nicht mehr so.
Ja, aber es ist trotzdem zu viel noch. Also die legen ja schon jeden Tag. Also es ist halt einfach, das sind halt industriell hingezüchtete Lebewesen.
Ja. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht ein bisschen mit der Ernährung zusammenhängt, dass das dann vielleicht sich irgendwie
zum Teil
normalisiert. Aber klar, es ist ja eine Zucht.
Ist eine Zucht.
Letztendlich steckt das in dem Tier drin.
Das ist hingezüchtet.
Genau.
Normalerweise gäbe es dieses Tier dann auch nicht mehr. Ja. Für die Industrie, oder ich sag mal, Industrie denkt jeder so, oh ja, Industrie. Aber für die normale Eierproduktion, ja, also das sind auch Biohühner, die da hinkommen. Die haben auch keine Federn mehr. Ja, also diese Illusion, dass Bio alles wunderbar und Wiese, dass ganz Deutschland wäre übersät von Hühnern. Ja, wenn die alle wunderbar draußen leben würden. Das ist also eine Illusion, die auch ein bisschen eine Werbelüge ist. Man sieht es, ich gucke ja auch Fernsehen, dann siehst du immer so tolle Tiere, die es in der Realität ja nicht gibt.
Ja.
Ne? Also das ist ja...
Naja, gut, das ist halt unglaublich Marketing. Weites Feld. Ja. Aber ich finde es spannend, dass ihr uns einen großen Bogen geschlagen habt, weg von diesem vegan heißt, ich ernähre mich einfach nur blindlings völlig tierfrei und das ist so Tunnelblick, Weltsicht, sondern Veganismus ist ein ganz ganzheitlicher Ansatz. Ja, da steckt Ethik dahinter, da steckt Wertschätzung dahinter für den ganzen Planeten, Wertschätzung nicht nur des Tierlebens, sondern auch Wertschätzung des Menschenlebens.
Natürlich.
Ja, unglaublich viele Menschen in prekärsten Arbeitsverhältnissen mit eingebunden, absolut. In diese ganze Tierproduktion, die schon mit dem massenhaften Soja, mit der massenhaften Sojaproduktion irgendwo auf diesem Planeten vonstatten geht. Also hängt alles dran. Dieser ganzheitliche Ansatz, möglichst wenig Schaden, möglichst wenig Leid verursachen, genau, möglichst wenig Schaden verursachen. Und dann bis hin zu, wenn wir vegane Produkte herstellen und vermarkten, dann bleibt was übrig, womit ich wiederum Gutes tun kann. Also euer Kreislauf, den ihr da so habt, der ist ja wirklich, wirklich rund.
Und das Schöne ist, es macht Spaß. Und ich finde es immer so, ja, das ist so wenn man das sich anschaut, boah, voll viel und so, aber es kann Spaß machen und es kann leicht sein und vor allem veganes Essen schmeckt total gut.
Ja, das ist das Wichtigste. Wir haben jetzt nicht irgendwie, für uns ist das schon normal. Also ja, wir haben da ja jetzt gar nicht so, das ist halt so das Leben. Also das ist,
ja. Wie gut das schmeckt, ist rauszufinden. Ja? Genau. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen wäre. Und den Beweis erbringt ihr gerne, indem ihr euch am Sonntag in euren Gastro-Küchenkeller stellt und dann werkelt und macht und tut, genau, und verschickt. Wie finde ich euren Online-Shop? Wie kann ich euer Portfolio sehen und dann per Klick bestellen? Wo muss ich gucken?
www.diemargits.de.
Die Margits mit was dazwischen oder nur in einem Wort?
Die-Margits.de.
Die-Margits.de. Genau. .de, ganz wichtig, ja, oder einfach googeln. Die Margits vegan, zack, dann wird das wahrscheinlich aufploppen.
Genau,
ja. Und dann kommt aus der Mitte Deutschlands, aus dem wunderschönen Biebergemünd hier im Main-Kinzig-Kreis, im tiefsten Hessen, kommt dann deutschlandweit feinstes Soja auf euren Tisch mit Gewürzmischungen, die natürlich geheim bleiben. Ich freue mich, dass ihr den Weg zu uns hierher auf das rote Sofa gefunden habt und Teil unseres Sofa-Gebabbels gewesen seid. Ich hoffe, euch ist das Wasser im Mund zusammengelaufen und ihr seid gespannt, wie so ein Soja-Steak oder ein Soja-Gyros schmeckt und dazu noch die leckere Soße, die wunderbare Barbecue-Soße. Ich gönne euch ein wunderbar veganes Gericht mit allem, was dazugehört. Und wenn ihr dann noch Lust habt, Patenschaft für ein Huhn zu übernehmen, wahrscheinlich könnt ihr per E-Mail mit den Margits auch noch darüber kommunizieren. Vielen Dank, dass ihr beim Sofa-Gebabbel zugeschaut habt und zugehört habt. Danke euch, dass ihr euch uns vorgestellt habt.
Sehr gerne. Danke.
War schön.
Sofa-Gebabbel.